Hungry Minds. Eine Generation, die fordert. Mit und von Ronja Ebeling.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hungry Minds. Ihr ahnt vielleicht schon, um was es heute gehen wird, denn das Thema ist aktuell und insbesondere an diesem Wochenende in aller Munde. Es geht um die Cannabis-Legalisierung. Dazu habe ich heute eine kleine Zeitreise für euch vorbereitet. Denn während andere Medien jetzt darüber berichten, ob man auch im Biergarten einrauchen darf oder wie in Zukunft Polizeikontrollen stattfinden sollen, möchte ich mit euch einen Blick in die Vergangenheit werfen und eine ganz andere Frage beleuchten. Warum Bubats eigentlich illegal? Wie kam es dazu, dass die natürliche Pflanze kriminalisiert wurde? Und welche Faktoren haben unsere Drogenpolitik in den vergangenen Jahrzehnten eigentlich generell geprägt? Spoiler vorab, mit Gesundheitspolitik hatte das alles relativ wenig zu tun. Meine heutige Gästin ist Helena Barob. Sie ist Historikerin und hat sich sehr intensiv mit der globalen Drogenpolitik auseinandergesetzt und diese in ihrem Buch gesellschaftlich und historisch eingeordnet. Das Buch heißt Der große Rausch, warum Drogen kriminalisiert werden. Eine globale Geschichte vom 19. Jahrhundert bis heute. In der heutigen Folge machen wir einen Deep Dive in dieses Buch und schauen uns die Kriminalisierung von unterschiedlichen Drogen etwas genauer an. Seid ihr bereit? Ich wünsche euch viel Spaß im Hungry Minds Talk mit Helena Barob. Bevor wir mit unserer kleinen Zeitreise starten, würde ich gern ein paar Begrifflichkeiten einordnen. Denn was in unserer Gesellschaft als Droge gilt, ist sehr schwammig. Die Rede ist von harten Drogen, von weichen Drogen, legalen und illegalen Drogen. Hinzu kommen substanzlose Drogen, die eine Suchterkrankung auslösen können, wenn sie dazu dienen, ein Gefühl zu kompensieren. Das wird alles in einen Topf geschmissen. Wenn ich in dieser Folge von Drogen spreche, meine ich den ursprünglichen Drogenbegriff. Dieser stammt aus dem Englischsprachigen und leitet schon ganz gut ein, worum es heute gehen wird. Mit Drogen meine ich heute Substanzen, die ursprünglich in der Medizin eingesetzt wurden und in falscher Dosierung missbraucht werden. Euch ist sicherlich schon aufgefallen, dass Drugs im Englischsprachigen auch Medizin bedeutet. Aus dem Wort Drugstore, zu Deutsch Drogeriemarkt, lässt sich ableiten, dass es durchaus eine Zeit gab, in der man Drogen ganz legal in der Apotheke oder eben in der Drogerie kaufen konnte. Warum man heute zum Dealer muss, will ich in dieser Folge mit euch beleuchten. Also, lasst uns nach dieser kurzen Begriffserklärung mit unserer Zeitreise starten und herausfinden, wieso Cannabis und auch andere Drogen verboten und dämonisiert wurden. Wir beginnen unsere Reise im frühen 20. Jahrhundert. Hanf, das Gewächs, aus dem Cannabis gewonnen wird, war damals schon weit verbreitet und sowohl in den USA als auch in Europa in erster Linie als Nutzpflanze bekannt. Aus den Fasern der Stängel ließen sich stabile Stoffe und widerstandskräftige Seile herstellen. Die Samen konnten zum hochwertigen Öl verarbeitet werden. Das Gewächs war also vielseitig einsetzbar. Bekanntlich besteht die Hanfpflanze aber nicht nur aus Stängeln. Die weibliche Pflanze trägt außerdem Blüten, Blätter und Blütenstände, die eine Vielzahl von Wirkstoffen enthalten. Diese wurden zunächst als Hausmittel benutzt. Hanfbonbons sollten gegen Husten helfen. Zahnende Babys bekamen Hanftinkturen auf das Zahnfleisch geschmiert. Und die Schulmedizin nutzte Hanf sowohl als Krampflöser sowie als wirksames Beruhigungsmittel. Zu dieser Zeit wurden auch andere Substanzen, die wir heute als Drogen benennen, in der Schulmedizin verwendet. Zum Beispiel Heroin, das aus Schlafmohn gewonnen wird. Der getrocknete Saft unreifer Schlafmohnsamen, genannt Opium, ist schon seit Jahrtausenden für seine schmerzlindernde Wirkung bekannt und zog deshalb natürlich auch in die Schulmedizin ein. Das deutsche Pharmaunternehmen Bayer erforschte, wie man dieses schmerzlindernde Mittel medizinisch einsetzen konnte und führte verschiedene Versuchsreihen mit dem Schlafmohn durch. Das Ergebnis? Heroin. 1898 wurde es auf den Markt eingeführt. Vor allem als sehr niedrig dosierter Hustensaft, der die Atemwege beruhigte und etwas höher dosiert als Schmerzmittel. Heroin wurde für Bayer zum Verkaufsschlager. Ob eine damals medizinische Substanz wie Heroin hilft oder tötet, ist nämlich ausschließlich eine Frage der Menge. Das fanden 1904 auch die ersten Ärztinnen und Ärzte heraus. Bei höherer Dosierung macht Heroin durchaus süchtig. Im Zweifel kann es sogar tödlich ändern. Und jetzt, ihr Lieben, kommt es zu einem kleinen Plot-Twist, bevor wir gleich nochmal zum Thema Cannabis zurückkehren. Zu ungefähr dieser Zeit lebten nämlich viele chinesische Männer in den USA. Das chinesische Reich steckte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts tief in der Krise. Die jahrhundertealte Qing-Dynastie lag am Boden und die Chinesen suchten in anderen Teilen der Welt Arbeit. Viele verschlug es in den Westen der USA, wo sie in Zeiten des Goldrauschs und des Eisenbahnbaus als günstige Arbeitskräfte eingesetzt wurden. Die US-amerikanische Wirtschaft profitierte in dieser Zeit ungemein von der Zuwanderung, beschreibt die Historikerin Helena Barob in ihrem Buch. Die Gesellschaft war allerdings nicht bereit, die Fremden zu integrieren. So lebten viele der chinesischen Arbeitskräfte unter dürftigen Bedingungen. Gesellschaftlich wurden sie ausgegrenzt und diskriminiert. Diese soziale Isolation, so beschreibt es Helena in ihrem Buch, führte dazu, dass viele chinesische Arbeitskräfte ihre spärliche Freizeit mit der Opiumpfeife verbrachten. Das kannten sie aus ihrer Heimat, wo die Opiumpfeife wiederum durch die Briten eingeführt wurde. Irgendwann wurde den unterbezahlten Arbeitskräften das natürliche Opium aber zu teuer. Viele wichen auf die legale Variante Heroin von Bayer aus. Allerdings rauchten sie es nicht mehr nach alter Gewohnheit, sondern spritzten es sich in aufgelöster Form intravenös. Es gab die ersten Toten und der problematische Missbrauch von Heroin wurde mit den Fremden, den Chinesen, verknüpft. Und zwar ohne ein einziges Mal zu reflektieren, dass ihr Missbrauch die Folge von Rassismus und gesellschaftlicher Ausgrenzung war. Helena macht in ihrem Buch deutlich, dass es die rassistisch gefärbte Angst vor der chinesischen Einwanderung und der Kultur war, die in den USA zum frühen Opiumverbot führte. Die Rede war von der gelben Gefahr und Opiumhöhlen, in denen chinesische Männer US-amerikanische Jungfrauen verführten. Das, ihr Lieben, waren die Anfänge einer rassistisch motivierten Drogenpolitik. Und um Gesundheitspolitik ging es hier, wie schon angekündigt, eher nicht. Die Ausgegrenzten wurden mit Hilfe von Drogengesetzen weiter marginalisiert, anstatt dass man ihnen Hilfe und vor allem gesellschaftliche Teilhabe angeboten hat. Der spezifische Drogenkonsum bestimmter Bevölkerungsgruppen wird wie ein besonders gut greifbarer Kragen verwendet, so schreibt es Helena, an dem man diese Gruppe gut zu packen bekam, um sie durch den Dreck zu schleifen oder auch um sie gleich vor die Tür zu setzen. Es geht um Kontrolle, die sich bis in die Gegenwart zieht. Helena macht das in der folgenden Sprachnachricht nochmal ganz gut deutlich.
Durch diese frühen Opiumverbote kommt man dann in die Situation, dass man innerhalb der Chinatowns, also innerhalb der segregierten Einwanderergesellschaften, besser durchgreifen kann und besser soziale Kontrolle ausüben kann. Dieses Muster wiederholt sich dann immer wieder in Bezug auf Kokain und die Afroamerikaner in den Städten, später dann nochmal in den 70ern, auch bei der Heroinkrise, wo es auch vor allem um afroamerikanische Konsumierende geht, 80er Jahre Crack. Das heißt, immer wieder werden rassistische Vorbehalte und Drogengesetze miteinander vermischt. Das heißt, dieses Muster zieht sich bis heute durch die Drogenpolitik durch und man kann immer noch auch in Deutschland sehen, dass drogenpolitische Maßnahmen bzw. auch das Sprechen über Drogenprobleme relativ häufig auch was mit dem Sprechen über migrantische Bevölkerungsgruppen zu tun hat. Und das führt dazu, dass eben bis heute das Klischee da ist, okay, Drogenhandel und Drogenkonsum sind irgendwie migrantische Probleme. Das ist durch die Zahlen bei weitem nicht gedeckt, diese Vorstellung. Aber es spielen eben immer noch rassistische Hintergründe bei dieser Geschichte eine Rolle.
Okay, so viel zum Thema Heroin. Aber wie kam es nun dazu, dass Cannabis zur Gefahr deklariert wurde und Teil der internationalen Drogenkonvention wurde? Tja, das, Leutis, war eigentlich eher ein Zufall. Zur Einordnung nimmt uns Helena mit nach Genf, wo 1925 die zweite internationale Opiumkonferenz stattfand. Vor allem die USA wollten ja den Missbrauch durch diese chinesischen Eingewanderten in den Griff bekommen. Auf dieser Konferenz im Jahr 1925 wurde dann Cannabis urplötzlich zum Thema.
Wenn man heute die Debatte anschaut, dann kommt es einem manchmal so vor, als wären die internationalen Drogenkonventionen oder auch die europäischen Drogengesetze so eine Art Naturgesetze, die eben da sind und die man nicht ändern kann. Und wenn man aber in die Geschichte der Drogengesetze reinschaut, also vor allem diese internationalen Konventionen, dann sieht man, dass sie natürlich menschengemacht sind. Also das sind alles Vereinbarungen zwischen Staaten, die einen bestimmten historischen Kontext hatten und bei dem bestimmte Leute miteinander verhandelt haben und dann zu einem bestimmten Ergebnis gekommen sind. Und das kann man besonders gut erkennen bei Cannabis. Also die internationale Drogenkonvention, die wir heute haben, ist aus den 70er Jahren, aber die internationale Drogenpolitik geht schon viel früher los und ist am Anfang erstmal nur eine Opiumpolitik. Das heißt, am Anfang geht es vor allem um Opium, relativ bald kommt dann Kokain dazu. Und dass dann Cannabis auch in diese Ordnungen hineingerät, passiert erst in den 1920er Jahren, und zwar bei der Genfer Drogenkonferenz. Und da ist es so, dass erstmal Cannabis überhaupt kein großes Thema ist, sondern die ganzen großen Player unterhalten sich eben über die verschiedenen Möglichkeiten oder Unmöglichkeiten, wie man vielleicht das internationale Drogenregime besser steuern oder ausgestalten könnte. Und dann steht da plötzlich dieser ägyptische Delegierte auf und hat irgendwie einen Antrag mitgebracht und sagt, hey Leute, wir haben hier in Ägypten ein Cannabis-Problem, also ein Haschisch-Problem. Und könnt ihr uns nicht helfen? Können wir nicht Haschisch oder Cannabis eben in Cannabis Indica auch aufnehmen in diesen Katalog der verbotenen Substanzen? Und die anderen Player, also die anderen Delegierten auf dieser Konferenz sind erstmal ein bisschen überrascht und haben von Cannabis keine Ahnung. Also nicht mal der amerikanische Delegierte Stephen Porter. Und in den USA ist tatsächlich Cannabis im Süden schon so ein kleines Thema, aber eben noch kein großes. Und die gucken erstmal so alle so ein bisschen verwirrt, auch weil Ägypten überhaupt erst ganz neu durch die Dekolonisierung einen eigenen Delegierten schickt auf diese Konferenzen. Vorher waren es eben immer die Kolonialherren, die für Ägypten mitentschieden haben. Und plötzlich ist jetzt dieses ägyptische Haschisch-Problem eine Sache der internationalen Ordnung geworden. Und die anderen sagen, ja, okay, wenn ihr da ein Problem habt und uns bei unserem Opium-Problem helft und unserem Kokain-Problem, dann helfen wir euch auch bei eurem Cannabis-Problem. Und schwupps, steht das Cannabis auf der Liste der verbotenen Substanzen, gerät auf diesem Weg dann auch in das deutsche Opiumgesetz hinein. Deutschland muss nämlich nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg diese Drogenkonventionen auch ratifizieren, die es eigentlich gar nicht ratifizieren wollte. Und in Deutschland ist Cannabis noch überhaupt kein Problem in den 1920er Jahren. Das ist überhaupt kein Thema. Aber weil diese internationalen Bestimmungen es eben so wollen, wird es dann auch aufgenommen in den Katalog der verbotenen Substanzen.
Ja gut, ne? Dann ist Cannabis also einfach böse, weil das eben irgendein Dude aus Ägypten so entschieden hat. Die zunächst schriftliche Vereinbarung wurde dann in den Folgejahren emotionalisiert. Und auch hier spielt Rassismus eine Rolle. In den 1910er Jahren reisten mexikanische Geflüchtete in den Süden der USA. Sie wollten sich vor dem blutigen Bürgerkrieg in ihrer Heimat in Sicherheit bringen. Die mexikanischen Arbeitskräfte waren während des Wirtschaftsbooms der 20er Jahre in den USA einigermaßen willkommen. Aber mit Beginn der Wirtschaftskrise in den 30er Jahren wuchs die Konkurrenz auf den Arbeitsmarkt und damit die Ablehnung gegenüber der Eingewanderten. Diese mexikanischen Eingewanderten rauchten in ihrer Freizeit Cannabis. Dabei gab es keine Todeswelle wie beim Heroin. Aber für die Verteuflung mexikanischer Bürgerinnen und Bürger reichte der Konsum absolut aus. Je nach politischer Zielsetzung nutzte man also erneut die Angst vor einer Droge, um den Fremdenhass zu befeuern. Andersrum nutzte man den Fremdenhass, um die Droge zu diskreditieren. Auf diesen spiralförmigen Ablehnungsprozess folgten in den USA erste lokale Cannabisverbote. Man ging davon aus, dass Cannabis mindestens genauso gefährlich ist wie Opium bzw. Heroin. Spätestens an dieser Stelle werdet ihr euch vielleicht fragen, hä? Und was hat das alles jetzt mit Germany zu tun? Helena hat in der Sprache jedoch eben schon gesagt, dass Europa weder mit Opium noch mit Cannabis ein krasses Problem zu dieser Zeit hatte. Lasst uns an dieser Stelle also einmal klären, warum Deutschland den USA in Sachen Drogenpolitik einfach nur nachgeeifert hat, anstatt das eigene Hirn anzustrengen. Helena klärt hier nochmal auf.
Deutschland hat im Laufe des 20. Jahrhunderts viele drogenpolitische Vorgaben bzw. drogenpolitische Vorstellungen aus den USA übernommen, kopiert, abgeschrieben, aber zum Teil auch aufgrund dieser internationalen Bestimmungen übernehmen müssen. Und das ist erstmal jetzt nicht per se ein Problem. Also das ist ein Prozess, der immer wieder passiert, dass es eben internationale Bestimmungen gibt, die dann auf die nationale Gesetzgebung Einfluss haben. Und man muss auch sagen, Deutschland war jetzt war am Anfang tatsächlich da ein bisschen im Widerstand. Also hat am Anfang tatsächlich, war nicht so begeistert davon, dass in den USA diese Bestrebung bestand, internationale Opiummärkte zu regulieren. Das hatte vor allem den Hintergrund, dass in Deutschland eben viel Geld in der Pharmaindustrie verdient wurde und man da nicht so richtig Lust hatte auf mehr Regulierung. Aber später, muss man auch sagen, war Deutschland da jetzt nicht besonders widerständisch, sondern die hatten eigentlich schon auch, es gab immer in Deutschland, vor allem in den konservativen Parteien, Kräfte, die das auch wollten. Das heißt, die haben dieses System nicht aufgedrückt bekommen, sondern die haben das auch zum Teil jedenfalls gerne übernehmen wollen. Gleichzeitig gab es aber eben immer wieder mal so Momente, wo man sich auch fragt, ob das so sinnvoll war. Also zum Beispiel mit Cannabis gab es da eben diese lange Phase, in der das überhaupt kein Problem war in Deutschland, in der es aber dann schon eine Gesetzgebung gab, die eigentlich also gar nicht auf eine deutsche Debatte zugeschnitten war. Und man kann sich jetzt schon fragen, vor allem als dann in den frühen 70er Jahren in Deutschland das Betäubungsmittelgesetz verabschiedet wird, da sieht man eben sehr stark auch den amerikanischen Einfluss oder dass die Projektion, also die deutschen PolitikerInnen gehen sehr stark davon aus, dass es quasi wie so ein Naturgesetz sei, dass sich das, was in den USA passiert, auch in Deutschland wiederholen werde. Und das ist gar nicht unbedingt gesagt, dass das passiert wäre. Aber man geht eben davon sehr stark aus und man verpasst eben die Chance, Anfang der 70er Jahre diese ganze Politik mal nochmal neu zu denken, weil man das Gefühl hat, es ist ein Problem, das gibt es woanders schon, das können wir ja dann vielleicht so ähnlich lösen. Die Amerikaner haben eine viel längere Erfahrung damit, aber Klammer auf, die Amerikaner sind auch die Supermacht und sozusagen der Hegemon, der im Westen den Ton angibt. Und es wäre jetzt für Deutschland in den 70er Jahren politisch nicht so leicht gewesen zu sagen, nee, wir machen da unser ganz eigenes Ding. Das heißt, da spielen verschiedene Sachen eine Rolle und es ist ein interessantes Gedankenexperiment, sich zu fragen, was wäre eigentlich passiert, wenn Deutschland tatsächlich ganz frei von diesen internationalen Einflüssen sich Gedanken darüber gemacht hätte, was ist eine sinnvolle Drogenpolitik. Aber gleichzeitig ist das auch ein bisschen ahistorisch gedacht. Also diesen Moment oder diese Chance gab es für Deutschland nie. Das hätte man nicht machen können, das hätte man nicht durchsetzen können und deswegen muss man jetzt mit dem leben, wie es sich eben entwickelt hat. Aber vielleicht gibt es ja jetzt die Möglichkeit, neu darüber nachzudenken, denn das fängt ja jetzt gerade an, stattzufinden.
Wir wissen jetzt also, dass die US-amerikanische Drogenpolitik in vielerlei Hinsicht auf Rassismus basiert und Deutschland diese Drogenpolitik ohne nachzudenken übernommen hat, beziehungsweise Teile einfach so übernehmen musste. Es lohnt sich an dieser Stelle also nochmal ganz kurz an den USA dran zu bleiben, um die weitere Stigmatisierung von Cannabis einordnen zu können. Ausgerechnet die Unruhen in Europa und der sich anbahnende Zweite Weltkrieg sorgten nämlich dafür, dass den EntscheiderInnen in den USA bewusst wurde, wie wichtig der eigene Anbau von Cannabis war. Denn wie gesagt, Cannabis bzw. die Hanfpflanze war in erster Linie eine Nutzpflanze. Im Zweiten Weltkrieg war die USA auf die robusten Fasern für die Produktion von Seilen für die Schifffahrt angewiesen. Um diese Versorgung in Zeiten der ersten Unruhen sicherzustellen, musste die US-Regierung Hanf als heimischen Rohstoff anbauen. Aber um zu verhindern, dass sich mit dem Anbau der Cannabiskonsum verselbstständigte, startete die US-Regierung eine gewaltige Medienoffensive. Sie berichten in Filmen von afroamerikanischen oder mexikanischen KonsumentInnen, die bekifft und wahnsinnig geworden auf Kinder und Jugendliche losgingen. Die Rede war in erster Linie von männlichen Tatpersonen. Der Film Reefer Madness, was so viel heißt wie Joint Wahnsinn, trug zur Verteufelung von Cannabis bei. Er erschien 1936 und warnt vor einer Zerstörung der Jugend durch Drogen. Wir hören einmal in einen kurzen Zusammenschnitt des Films rein, damit ihr den Vibe mitbekommt.
These high school boys and girls are having a hop at the local soda fountain. Innocently they dance. Innocent of a new and deadly menace lurking behind closed doors. Marijuana, the burning weed with its roots in hell. In this film, you will see the ease with which this vicious plant can be grown in your neighbor's yard, rolled into harmless-looking cigarettes. In this startling film, you will see dopesters lure children to destruction. See this important film now, before it is too late.
Im Film wird gezeigt, wie Menschen nach dem Cannabiskonsum quasi durchdrehen, aggressiv werden und teilweise aus dem Fenster springen. Am Ende heißt es, Marihuana kann als nächstes nach deinem Kind greifen. Das Mittel der Wahl, ganz eindeutig, Angstmache. Dieses Narrativ hat sich bis heute gehalten. Das wird auch deutlich, wenn man durch die Instagram-Postings der Opposition scrollt. Hier hören wir zum Beispiel den CDU-Politiker Tino Sorge.
Die Cannabis-Legalisierung der Ampel ist vollkommen verantwortungslos. Die Ampel bringt damit Drogen näher an unsere Kinder und Jugendlichen und verhält sich eher wie ein staatlicher Drogendealer.
Auch diese Aussage ist von einer Angst geprägt. Und versteht mich jetzt bitte nicht falsch, ich bin auch nicht dafür, dass Kinder schon mit 12 Jahren 3 Joints am Tag rauchen. Deswegen bleibt es für Minderjährige ja auch aus einem guten Grund weiterhin illegal. Ich möchte aber auch deutlich machen, dass Angst noch nie ein gutes Aufklärungsmittel war. Ganz im Gegenteil. Ein Buch, das maßgeblich zur Drogenangst in Deutschland beigetragen hat, ist das Werk Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Es ist 1978 erschienen und thematisiert den Drogenmissbrauch von Kindern im Berliner Bezirk Neukölln. Zu den Hauptfiguren zählt Christiane F., ein unschuldiges Mädchen, das Cannabis raucht und anschließend in den Sumpf der Drogen rutschte. Das Buch Wir Kinder vom Bahnhof Zoo war zu dieser Zeit das meistverkaufteste Sachbuch in der Bundesrepublik. Wie Helena deutlich macht, prägt es die Art und Weise, wie in Deutschland über Drogen gesprochen wird, auch noch heute.
Und das heißt, es ist eine Erzählung, die im Prinzip von einer Eskalation geprägt ist. Also es geht los mit Alkohol, Cannabis und geht dann relativ schnell weiter mit härteren oder dem, was man heute häufig als härtere Drogen bezeichnet. Und diese Vorstellung von Christiane F. hat sich sehr tief eingegraben in die kollektiven Vorstellungen von Drogenkonsum in Deutschland. Das liegt daran, dass eben auf diesem Gebiet relativ wenig Wissen vorhanden ist, dadurch, dass immer vor allem abgeschreckt werden soll, gibt es relativ wenig differenziertes Wissen über die verschiedenen Drogen, wie sie funktionieren und wie sie eben auch nicht funktionieren. Und in dieses Vakuum hinein kam dann diese sehr anschauliche Geschichte von einem kleinen unschuldigen Mädchen, also der Inbegriff der Unschuld, ne? Und diese Geschichte haben dann sehr viele Leute rezipiert. Also das war das meistverkaufte Sachbuch zu dieser Zeit in der Bundesrepublik. Und es wurde mehrfach verfilmt, es gab immer wieder neue Auflagen davon und Christiane F. selbst ist immer wieder dann auch aufgetreten in Talkshows und hat ihr Leid und ihre Geschichte erzählt. Und es hat dazu geführt, dass viele Menschen sich die Drogenabhängigkeit oder den Drogenkonsum sogar sehr stark so vorstellen wie das, was Christiane F. erlebt hat, obwohl das eine totale Ausnahmegeschichte gewesen ist. Also natürlich gibt es solche Karrieren so in Anführungszeichen. Es gibt natürlich einzelne Leute, die solche Geschichten erleben. Es gibt aber sehr viele Leute, die ganz andere Geschichten mit Drogen erleben. Es ist aber eben die Vorstellung entstanden in der deutschen Gesellschaft, es gäbe so eine Art Automatismus. Wenn man einmal anfängt, gerät man auf die schiefe Bahn und dann kommen eben lauter solche Metaphern wie die schiefe Bahn, die Einstiegsdroge, Cannabis, die Vorstellung von einer Drogenkarriere, wo man eben immer sozusagen die nächste Beförderung automatisch bekommt zur nächst härteren Droge. Und das führt dazu, dass eben auch in Bezug auf relativ harmlose Substanzen die Ängste wahnsinnig groß sind. Und jetzt gerade wieder, also vor dem Bundesrat hieß es, beraten wurde, ob Cannabis jetzt freigegeben werden darf am 1. April, ja, hieß es wieder, Cannabis sei eben doch eine Einstiegsdroge. Also diese Vorstellung geht einfach nicht weg. Es ist immer noch vor dem Bundesrat sagbar, Cannabis sei eine Einstiegsdroge. Das ist seit Jahrzehnten widerlegt. Es gibt null Beweis oder Beleg dafür, dass es so sei, dass Leute, die Cannabis konsumieren, deswegen automatisch die nächste Droge ausprobieren. Sondern das ist einfach zahlenmäßig sofort widerlegbar. Aber es hält sich eben sehr, sehr tief in der Vorstellung der Leute und das liegt vor allem auch an Christiane F. und dieser sehr eingängigen Erzählung, die uns bis heute irgendwie nicht loslässt.
Es ist klar, dass wir Minderjährige vor Drogenmissbrauch schützen müssten. Aber mit der Zeit müssten wir doch eigentlich gelernt haben, dass Angstgeschichten und Verbote kein Schutzmittel sind. Was wir brauchen, ist fundierte Aufklärung. Mit einem Drogenverbot schützen wir noch nicht mal die Kinder im eigenen Land. Die Kinder in anderen Ländern wiederum setzen wir durch das Drogenverbot einer gewaltigen Gefahr aus. Durch Drogenverbote fördern wir nämlich, dass das Geld für Drogenkonsum in die organisierte Kriminalität im Ausland fließt. Denn was verboten ist, kann hierzulande weder besteuert noch kontrolliert werden. Die Schäden, die in Anbauländern und entlang der gesamten Lieferkette in Form von gravierenden Menschenrechtsverletzungen gegenüber Minderjährigen entstehen, stehen im gar kein Verhältnis zu einem deutschen Jugendlichen, der in seinem Kinderzimmer am Wochenende vielleicht mal einen Joint raucht. Diesem Jugendlichen kann durch Aufklärung ohne Angst ein missbrauchsfreier Konsum von Alkohol und in Zukunft auch von Cannabis beigebracht werden. Andere Kinder, die weltweit zwischen die Fronten von Drogenkartellen geraten oder auch von ihnen instrumentalisiert werden, haben meist gar keine Wahl. Und ich persönlich finde, dass wenn wir von Kinderschutz sprechen, wir damit nicht nur die Kinder in Deutschland meinen sollten, sondern die wirklich schutzbedürftigen Kinder. Die EU-Kommission hat erst im Herbst 2023 einen Maßnahmenkatalog erstellt, um Minderjährige entlang der Lieferkette besser zu schützen. Dem Katalog zufolge werden Minderjährige dazu verleitet, die Schule abzubrechen, um ans schnelle Geld zu kommen. Zu ihren Aufgaben gehören von Online-Betrug, dem Transport von Drogen bis hin zum Platzieren von Sprengstoffen so ziemlich alles. In Mexiko warnte die Regierung mehreren Medienberichten zufolge bereits 2021 davor, dass Drogenkartelle junge Menschen über die sozialen Netzwerke rekrutieren. Die EU-Kommission will nun finanzielle Mittel nutzen, um in Zusammenarbeit mit lokalen Organisationen die hiesige Arbeitslosigkeit zu minimieren und Armut zu verhindern. Ob der neue Maßnahmenkatalog aus dem Oktober 2023 junge Menschen entlang der Lieferkette tatsächlich schützen wird, werden wir sehen. Am Ende der Folge habe ich nochmal Helena nach einem Fazit gefragt und natürlich auch so ein bisschen die Frage gestellt, was wir denn jetzt tun sollen, um das alles irgendwie in den Griff zu bekommen.
Ja, welche Reformen bräuchte die deutsche Drogenpolitik in meinen Augen? Das werde ich natürlich häufig gefragt. Ich werde häufig gefragt, ja, heißt das jetzt, dass wir eigentlich alles freigeben müssen? Müssen wir jetzt also Heroin und Kokain wieder im Drogeriemarkt anbieten, wo die Drogen ja herkommen? Und meine Antwort ist immer als erstes, Stopp, ich habe das nicht zu entscheiden. Wir sind eine Demokratie, wir müssen uns gemeinsam darüber verständigen. Und das, was gerade passiert, ist genau das. Also wir ringen gerade um Verständigung und um Kompromisse, die für alle irgendwie tragbar sind. Wir haben ein super demokratisches System, in dem das total gut möglich ist. Und es ist wirklich wichtig, dass man bei diesem Thema nichts überstürzt. Es gibt sehr viele Ängste und die sind jetzt nicht aus Versehen da, sondern die sind über Jahrzehnte in die Herzen und Köpfe der Leute eingepflanzt worden. Und es ist sehr wichtig, dass man ganz vorsichtig anfängt, diese Ängste aufzulösen, so es denn der Studienlage entspricht. Und in vielerlei Hinsicht kann man da, glaube ich, Ängste auflösen. Und wenn das geschehen ist, glaube ich, dass es durchaus evidenzbasiert sinnvoll wäre, viele Drogengesetze weiter zu liberalisieren. Das heißt, überhaupt die Idee, durch Kriminalisierung Menschen vor Drogen zu schützen, ist gescheitert. Es gibt keinen liberalen Staat auf der Welt, der es geschafft hat, durch Drogengesetze Leute vor Drogen zu schützen. Und das ist eine harte Wahrheit, wenn man jetzt natürlich seit Jahrzehnten oder auch fast seit einem Jahrhundert, ne, das Opiumgesetz wird jetzt bald 100 Jahre alt, wenn man seit einem Jahrhundert dabei ist, das zu versuchen und durch Kriminalisierung Leute vor Drogen zu schützen, dann ist das eine bittere Wahrheit, sich selber ehrlich zu machen und anzuerkennen, hey, hör mal, es funktioniert einfach nicht. Es gibt nur super wenige Menschen, die sich durch diese Gesetze abschrecken lassen. Und alle anderen, nämlich alle die, die trotzdem konsumieren, sind in viel mehr Gefahr, weil sie unter Schwarzmarktbedingungen und kriminalisierten Bedingungen konsumieren müssen. Und wenn man sich das klar macht, gibt es jetzt einen Haufen verschiedener Möglichkeiten, was man versuchen kann. Und da muss sich die Gesellschaft eben erstmal, da möchte ich gar keine konkreten Vorgaben machen. Ich denke, es wäre sinnvoll, ins Ausland zu gucken und mit den Erfahrungen zu arbeiten, die es schon gibt. Man kann nach Portugal gucken, nach Kanada gucken und sehen, aha, die Zahlen steigen nicht, wenn wir entkriminalisieren. Es ist sinnvoll zu entkriminalisieren. Es ist sinnvoll, auf internationaler Ebene um den Konsens zu ringen, dass auch Legalisierungen irgendwann möglich sein könnten. Legalisierung ist deswegen immer besser, weil man echten Legalisierung tatsächlich die komplette Lieferkette legalisieren kann und erst damit den Schwarzmarkt und das organisierte Verbrechen schwächt. Und das sind nämlich die Player, die tatsächlich den meisten Schaden anrichten. Das heißt, alles, was in Richtung von lizenzierten Fachgeschäften geht, was in die Richtung von kontrolliertem Anbau unter den Bedingungen unserer Marktwirtschaft funktionieren würde, wäre was ich für sinnvoll halten würde. Und dann müsste man sich eben sehr genau darüber unterhalten, wie man den Konsum der verschiedenen Substanzen freigibt, beziehungsweise vor allem reguliert. Also freigeben heißt für mich eben nicht, wir verkaufen das jetzt einfach in der Apotheke oder wir verkaufen das jetzt einfach frei im DM, sondern regulieren heißt, man macht sich ganz genau Gedanken darum, welche Substanz unter welchen Bedingungen mit möglichst wenig Risiko von den Menschen konsumiert werden können, die sie sowieso konsumieren. Und da gibt es einige Möglichkeiten und es gibt vielleicht auch Substanzen, wo man zu dem Schluss kommt, nein, das können wir uns nicht vorstellen, da gibt es vielleicht doch keine Möglichkeit, vielleicht ist da doch die Kriminalisierung die sinnvollste. Das möchte ich nicht vorgeben. Ich glaube eigentlich nicht, dass es Substanzen gibt, bei denen das der Fall ist, weil das sehen wir ja, dass eben diese Kriminalisierung bei keiner Substanz funktioniert und bei keiner Substanz hilft. Aber darüber müsste man sich genauer unterhalten. Ich glaube aber, überhaupt den Schritt zu machen, dass wir jetzt darüber sprechen und dass wir in eine Richtung gehen, in der wir jetzt Erfahrungen damit machen werden, dass die Dekriminalisierung und die Liberalisierung dieses Systems keine schlimmen Schäden anrichtet, ist ein super Schritt. Also wir werden jetzt die Erfahrung machen, da bin ich sehr sicher, dass alle, die jetzt davor warnen, dass demnächst in Sachsen oder Thüringen die Leute anscheinend sterben werden, und das sind Stimmen, die ernsthaft auch im Bundesrat laut geworden sind, die werden alle sich beruhigen dürfen, weil sie werden merken, ach, das stimmt gar nicht. Es werden gar keine Leute sterben, sondern es wird relativ unspektakulär der Konsum, der sowieso stattfindet, in einen legalisierten Rahmen überführt. Und der Schaden, der dabei entsteht, ist nicht wirklich sichtbar, während der Nutzen, der dabei entsteht, weil Leute eben unter besseren Bedingungen konsumieren können, ziemlich groß sein wird. Das ist jedenfalls meine Hoffnung und meine Einschätzung. Und deswegen würde ich sagen, ja, die deutsche Drogenpolitik macht gerade einen kleinen ersten Schritt in eine gute Richtung. Und es wäre toll, wenn sie in diese Richtung weitergehen würde.
Ein schöner Abschluss, wie ich finde. Deutschland ist jetzt in der Lage, sich von der auf Rassismus gegründeten Drogenpolitik der USA zu lösen und knapp 100 Jahre später nochmal neu zu überlegen, was denn jetzt zu uns und unseren Herausforderungen passt. Das ist ein super spannender Prozess, der mit der Legalisierung von Cannabis sicher nicht fertig ist. Ich hoffe jedenfalls, dass allen nach dieser Folge klar ist, wenn wir Drogenmissbrauch in den Griff bekommen wollen, müssen wir uns in erster Linie mit der Ausgrenzung von marginalisierten und unterdrückten Gruppen in unserer Gesellschaft beschäftigen. Und wer jetzt noch viel tiefer in das Thema reintauchen möchte, sollte auf jeden Fall Helenas Buch Rausch lesen. Kauft es euch in eurer regionalen Buchhandlung, Leutis. Wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich wie immer über Nachrichten bei Instagram oder LinkedIn. Und außerdem würde ich mich richtig doll über Bewertungen bei iTunes und Spotify freuen. Darauf bin ich angewiesen. Das ist ein kleiner Podcast, das wisst ihr. Vielen Dank dafür. Danke geht außerdem raus an meinen Kollegen Ole. Die Maus hat die Folge mal wieder geschnitten und unsere Zeitreise zu einem schönen Hörerlebnis gemacht. So, und jetzt bis zum nächsten Mal und kifft nicht so viel. Stay hungry.